Verblendsteine der Zukunft. Wasserstoff, Ecobrick, Pirouette oder doch lieber antike Steine? Ich möchte dir in diesem heutigen Podcast einmal erklären, welche unterschiedliche Möglichkeiten gibt es, wie man Verblendsteine fit für die Zukunft macht. Die Verblendsteine haben einen ganz, ganz hohen Energieanteil in der Herstellung. Sie werden bei über 1000 Grad gebrannt und erzeugen dadurch natürlich relativ viel CO2 in der Herstellung. Und somit habe ich mich in den letzten Wochen und Monaten einmal intensiv mit dem Thema beschäftigt und geschaut, wie kann man die tolle Optik unseres norddeutschen Verblendmauerwerks, der wirklichen Handwerkskunst, die unsere Maurer dort auf den Baustellen für dich machen, erhalten, ohne dabei übermäßig die Umwelt zu verpesten. Und dazu möchte ich dir heute einmal drei unterschiedliche Herangehensweisen erklären und die am Ende noch eine tolle Alternative bieten, die ganz anders an die Sache herangeht. All dies erfährst du in meinem neuesten Podcast nach dem Intro.
Dein Bauexperte mit Tobias Stahl. Alles, was du zum Thema Hausbau, Sanierung und Nachhaltigkeit wissen musst.
Vor einigen Jahren war ich mit meiner Familie im Harz im Urlaub. Dort hatten wir viel Zeit, wir waren mit den Kindern und dem Hund wandern, haben die schöne Natur genossen und das, was vom Wald dort noch übrig geblieben ist. Dort hatte ich viel Zeit, um zu lesen und habe mich intensiv mit dem Thema Holzbau, Massivbau und den Vor- und Nachteilen beider Varianten dort beschäftigt. Und um das vorwegzunehmen, beide sind wirklich hervorragend und es ist nicht, dass man sagen kann, das eine ist bedeutend besser als das andere. Beides hat Vor- und Nachteile, wenn man ganzheitlich drauf schaut. Und man kann auch in beiden Bauweisen ein umweltfreundliches Haus bauen, wenn man möchte, sogar ein klimapositives Haus. Aber wir müssen natürlich auch ehrlich sein, in der Produktion der Verblendsteine werden erhebliche Mengen CO2 an die Umwelt freigesetzt. Das liegt daran, dass die bei sehr hohen Temperaturen, überwiegend über 1000 Grad, für einige Stunden, teilweise sogar Tage gebrannt werden und dafür halt sehr viel Energie benötigt wird. Üblicherweise wird das weiter mit Gasöfen gemacht, also um diese hohen Temperaturen zu erzeugen, braucht man halt den fossilen Brennstoff Gas. Und das führt natürlich dazu, dass bei der Produktion einiges an CO2 freigesetzt wird. Und somit ist nun endlich seit 2-3 Jahren die Baustoffindustrie aufgewacht und beschäftigt sich intensiv damit, wie man die massiven Baustoffe klimafreundlicher bekommt, mit dem Ziel, irgendwann einmal CO2-neutral zu werden. Und da möchte ich dir heute einmal drei Varianten vorstellen. Das erste ist ein mittelständisches Unternehmen, die Firma Feldhaus Klinker. Dort sind wir im letzten und im vorletzten Jahr mit dem IC Nachhaltigkeit gewesen und haben uns dort informiert, wie denn so ein wirklich großer Mittelständler dieses Thema angehen möchte. Und die haben die Variante gewählt, dass sie sagen, wir möchten in Zukunft die Steine mit grünem Wasserstoff produzieren und nicht mehr mit Gas. Wie machen sie das? Im ersten Schritt haben sie ihre gesamten Lagerhallen voll Photovoltaik gebaut. Und quasi somit ein Kraftwerk mit 10 Megawatt, was grünen Strom, also Strom aus erneuerbaren Energien produziert, auf die eigenen Dächer gebaut. Denn um grünen Wasserstoff zu erstellen, braucht man erstmal grünen Strom. Also ein Strom, der zu 100% aus erneuerbaren Energien ist. Der zweite Schritt ist, dass man eine sogenannte Elektrolyse braucht. Das heißt, man muss jetzt mit diesem grünen Strom den grünen Wasserstoff erzeugen. Und das ist leider nicht ganz so einfach. Dort ist es im letzten Jahr wieder an der Baugenehmigung gescheitert, dass es halt nicht so einfach ist zu sagen, so, wir möchten jetzt mal eine Elektrolyse auf unserem Firmengelände bauen, sondern dort haben wir wieder die deutsche Bürokratie, die das Ganze natürlich erheblich in die Länge zieht. Der nächste Schritt ist dann, sind die ganzen Leitungen, ist der Ofen überhaupt für grünen Wasserstoff ausgelegt? Und das wissen die Leute selber auch nicht, sondern sagen, wir probieren das aus. Das ist halt das Mutige, dass halt ein Mittelständler sagt, ich möchte meinen Nachfahren ein Unternehmen übergeben, was zukunftsweisend ist. Und da gehört es auch dazu, dass man halt nicht mehr mit Gas produziert, sondern langfristig mit grünem Wasserstoff. Und somit investieren wir in die Zukunft und probieren das aus. Und dann werden erst einmal niedrige Mengen Wasserstoff dem Gas zugemengt, bis dass man einmal schaut, was würde denn passieren, wenn man den Stein zu 100% aus grünem Wasserstoff erzeugt. Ob er dann auch grün rauskommt, das wissen auch die Hersteller nicht, sondern sie werden es ausprobieren und hoffentlich in den nächsten 1, 2, 3 Jahren die ersten Anlagen haben, die das Ganze können. Denn damit würde man den mit Abstand größten Umweltschaden, der in der Produktion ist, nämlich die fossilen Brennstoffe des Ofens, auf nahezu null reduzieren. Und damit wäre auch ein Verblendstein fast CO2-neutral. Das Einzige, was überbleibt, sind die weiteren Produktionsschritte, also das Verpacken, die Logistik bis zur Baustelle, der Transport des Tons erstmal von der Grube bis zur Produktion selbst. Also es sind natürlich noch ein paar kleinere Faktoren, die aber wirklich gemessen an dem gesamten Umweltschaden eher zu vernachlässigen sind. Und somit, wenn das klappt, ist man einen ganz, ganz großen Schritt weitergekommen. Das ist das, wo ja die ganze Baustoffindustrie gerade dran arbeitet. Wie stellen wir unsere Produktion auf grünen Wasserstoff um? Wir haben hier mit einem regionalen Partner vor Ort gesehen, welche Hürden dort sind, dass es leider nicht alles so schnell geht, wie man sich das wünscht. Auch wenn man dann als Unternehmer sagt, ja, wir machen das, ich investiere und ich glaube an die Zukunft. Das zweite Produkt, was ich euch heute vorstellen möchte, ist von der Firma Wienerberger, der EcoBrick. EcoBrick, finde ich ein ganz netter Name, also Ökostein auf Deutsch übersetzt, ist ein Stein, der aus dem holländischen und belgischen Bereich kommt. Das heißt, man hat sich die Frage gestellt, warum muss ein Verblendstein denn überhaupt 11,5 cm Tiefe haben? Und wenn man ehrlich ist, ich weiß es auch nicht. Gerade bei unseren kleineren Häusern, bei Einfamilienhäusern, Doppelhäusern, kleinen Mehrfamilienhäusern mit nur wenigen Geschossen, warum muss der Stein ja ungefähr so dick sein? Warum reicht nicht auch weniger? Und diese Frage hat der Hersteller sich gestellt und hat gesagt, naja, uns reichen eigentlich auch 6,5 cm aus. Und ist dann den langwierigen Weg über die Zulassung gegangen in Deutschland, dass man halt auch einen Stein, der halt schmaler ist als der genormte Standard von 11,5 cm, nämlich nur 6,5 cm, eine Zulassung bekommt, damit er in Deutschland auch verarbeitet werden darf. Und das ist erfolgt und inzwischen auch, dass nicht nur ein Hersteller, sondern alle Hersteller es dürfen, unter gewissen Vorgaben, also die Höhe ist definiert. Wir können natürlich nicht mehr nachträglich verfugen, sondern wir müssen mit Fugenglattstrich arbeiten. Dementsprechend ist man nicht mehr ganz so flexibel von der Fugenfarbe und Art. Aber wir sparen damit durch etwas mehr als ein Drittel der Tiefe und durch eine spezielle Lochung ungefähr die Hälfte an Gewicht. Und da nun mal der Umweltschaden pro Tonne gemessen wird, nämlich so schwer der Stein ist, umso mehr Umweltschaden hat er, können wir damit die Hälfte des Umweltschadens sparen, indem wir einfach den Stein etwas schmaler machen und durch eine Lochung leichter machen. Und diese zwei Schritte führen dazu, dass man den Umweltschaden des Verblendsteins auf die Hälfte reduzieren kann. Noch einen Schritt weiter geht ein holländischer Hersteller, auch ein sehr großer Mittelständler, die Firma Van der Sanden. Sie haben ein Produkt entwickelt, das Ganze nennt sich Pirouette, der eigentlich zu schön, um wahr zu sein ist. Das ist so etwas, wenn man sich alle Adjektive zusammennimmt, die dort so ein Stein haben sollte im Sinne der Nachhaltigkeit, dann kann ich wirklich überall einen Haken machen. Und das ist das, wo ich selber so ein bisschen skeptisch bin und sage, naja, ich möchte mir in den nächsten Wochen oder Monaten mal die Produktion anschauen, dass da nicht schön gerechnet ist, dass da kein Greenwashing ist, weil es hört sich wirklich genial an. Ich möchte euch einmal stark vereinfacht erklären, wie dieser Stein hergestellt wird. Als erstes nimmt man ein Abfallprodukt aus der Stahlindustrie, nämlich die sogenannte Schlacke. Also wir recyceln oder, wenn wir ehrlich sind, wir upcyceln, wir verbessern ein Abfallprodukt, was aus der Stahlindustrie überbleibt, nämlich wir machen daraus hochwertige Verblendsteine, die jahrzehntelang die Fassade von Häusern zieren sollen. Diese Schlacke nimmt man und entzieht der Luft das CO2. Das heißt, man holt aus der Luft das CO2 raus, nimmt dieses CO2 und nutzt es als chemischen Prozess, um damit die Schlacke zu binden, also den Stein hart zu machen. Man nimmt sich also dieses Material, dann wird das einmal gepresst und dann wird in einem chemischen Prozess CO2 zugegeben, sodass die Schlacke das CO2 aufnimmt und durch die Aufnahme des CO2 aushärtet. Der Stein muss dadurch nicht gebrannt werden. Das heißt, man spart sich auch den großen, teuren und natürlich energiefressenden und somit CO2 produzierenden Brennprozess. Also der ganz große Nachteil bei einem Verblendstein ist gar nicht da, weil der Stein gar nicht gebrannt wird, sondern er wird ähnlich wie eine Betondachziegel einfach nur ausgehärtet, getrocknet, aber nicht mit unheimlich hohen Temperaturen, sondern es ist ein chemischer Prozess, der, wie gesagt, die Aushärtung und das Abbinden des Baustoffes macht. Und somit hat man einen Stein, der CO2 negativ ist. Das heißt, der in dem ganzen Prozess mehr CO2 aufgenommen hat, als er abgegeben hat. Und das ist natürlich vollkommen genial. Das heißt, wir haben ein Recycling oder sogar Upcycling. Wir nutzen ein Abfallprodukt aus der Stahlindustrie, entziehen der Luft CO2 und zwar das nur mit erneuerbaren Energien. Also die Energie, die dafür benötigt wird, kommt zu 100% aus Erneuerbaren, aus Photovoltaik, aus Windkraftanlagen und allem, was sonst ist. Härten das Produkt durch das CO2 aus und sparen uns den Brennprozess. Und am Ende kommt ein Stein raus, der auch nur eine Tiefe von 6 bis 7 Zentimetern hat, also auch zusätzlich nochmal den Effekt, den der vorherige Ecobrick hatte, nämlich dass er schmaler ist und leichter, dadurch auch besser zu verarbeiten, weniger Gewicht für die Handwerker. Also es sind nur Vorteile. Das Produkt hört sich wirklich genial an. Wir warten weiter auf die Zulassung. Die Zulassung ist in Benelux erfolgt, allerdings noch nicht in Deutschland. Deswegen können wir es in diesem Jahr noch nicht verarbeiten. Ich hoffe, dass wir im nächsten Jahr die Zulassung erhalten, sodass wir dieses Produkt einmal ausprobieren können. Weil dann bin ich sehr gespannt auf die Verarbeitung, ob es irgendwie einen negativen Punkt gibt, den wir zurzeit noch nicht sehen. Weil zurzeit hört es sich echt zu schön an, um wahr zu sein, weil alle Probleme in diesem Produkt gelöst sind. Da wir ihn aber noch nicht verarbeiten können, möchte ich als letztes zu einem besonderen Produkt kommen, auch von der Firma Wienerberger. Antike Steine. Das sind Steine, die aus einem vorhandenen Haus ausgebaut werden, gereinigt werden, gelagert werden und man sich dann quasi antike Steine aussuchen kann und sagen kann, guck mal, ich möchte diesen Stein, der hat jetzt schon mal 50 Jahre in einem Wohnhaus verbracht oder halt 80 Jahre in einer Kirche. Man muss dabei wissen, die Hersteller geben eine Lebenserwartung von 150 Jahren an für Verblendsteine. Also theoretisch könnte man einen Stein in 3 Häusern verarbeiten, da die DIN-Norm sagt, unsere Häuser halten nur 50 Jahre. Und somit könnten wir 3-mal den gleichen Stein verarbeiten, indem wir ihn einfach ausbauen und in das nächste Haus wieder einbauen. Bislang war das in vielen Fällen noch zu teuer, weil man von Hand die Steine rausgeschnitten hat, meistens mit der Flex, dann von Hand gereinigt hat. Und da man ihn 3-4 Mal anfassen muss und noch Logistik hin und her transportieren, lagern, all das kostet natürlich Geld. Aber wenn die CO2-Besteuerung in den nächsten Jahren immer höher wird, ist das natürlich die einfachste Art und das, was wir ja sollen. Wir sollen die Produkte recyceln und wiederverwenden und zwar sogar ohne, dass wir sie erneut brennen müssen. Wir können die Steine so nehmen, wie sie sind. Worauf man achten sollte, damit ein Stein wirklich auch 100, 150 Jahre Lebenserwartung haben kann, wählt einen Stein, der durchgebrannt ist. Das heißt, der innen und außen die gleiche Farbe hat. Wenn der Stein zu sehr bearbeitet ist, also engobiert, angemalt, mit besonderen Verzierungen versehen ist, dann ist es unwahrscheinlich, dass der das mehrmalige Aus- und Einbauen überlebt, sondern dass dann halt Sachen abplatzen oder halt die Engobe doch an Farbe verliert und man sagt, naja, der Stein gefällt mir optisch nicht mehr, deswegen verarbeite ich ihn nicht ein zweites Mal. Bei klassischen Backsteinen, Klinkern, die jetzt von innen und außen nahezu die gleiche Färbung haben, sehe ich das Problem nicht. Und haben diese Steine halt das gewisse Etwas, was wir halt von Holz kennen, wenn wir nun so einen schönen Parkettboden sehen, der halt wirklich 20 Jahre alt ist und einfach schon ganz, ganz viel gesehen hat. Matten, ein paar Mattenkanten hat, aber der halt wirklich Charakter hat. Und genauso ist es halt auch bei Steinen. Antike Steine ist die Art, wie man Verblendsteine recycelt, also vom einen ausbaut und das andere wieder einbaut. Und somit mein Fazit, ich habe dir hier 4 Varianten genannt, wie man auch zukünftig schöne, Klinkerarchitektur herstellen kann, sodass unsere norddeutsche Bauweise bestehen bleibt und nicht irgendwann einmal verboten wird, weil es möglich ist, von der Umstellung der Produktion auf grünen Wasserstoff über ganz einfache Maßnahmen wie darüber nachzudenken, muss der Stein denn wirklich 11,5 cm tief sein? Können wir ihn nicht auch schmaler und leichter machen, um dadurch alleine schon einiges einzusparen? Bis zu dem Pirouette, der halt für mich immer noch zu schön, um wahr zu sein ist, aber ich hoffe mal, dass alles stimmt und wirklich ein CO2-negativer Stein ist. Das heißt, der langfristig CO2 bindet und zwar mehr, als er in der Produktion emittiert. Das ist natürlich ein Riesenschritt. Und als letzte Möglichkeit natürlich, was auch jetzt natürlich schon möglich ist, wählt antike Steine, wählt Steine, die schon einmal in einem Haus verarbeitet wurden. Das gibt dem Haus das besondere Etwas. Das muss natürlich zur Architektur passen, gerade so bei ländlichen Gebäuden oder so bei diesem Herrenhausstil oder dem holländischen Notarhausstil kann ich mir das sehr gut vorstellen. Oder halt auch bei allen anderen Landhäusern, englisches Landhaus, belgisches Landhaus oder hier so unsere norddeutsche Landhausstilrichtung kann ich mir sehr gut vorstellen, mit antiken Steinen zu verarbeiten, die dann auch mit nahezu null in die Berechnung eingehen, weil sie ja nicht neu gebrannt wurden, sondern halt nur die Logistik und der Aufwand, um sie von A nach B zu transportieren, zu säubern und wieder zu verarbeiten, berücksichtigt wird. Und somit kann ich dir Mut machen für die Zukunft. Wir werden auch in Zukunft mit einer schönen Fassade aus Verblendmauerwerk arbeiten können und dies sogar CO2-neutral oder im absoluten Extrem CO2-negativ. Wenn du Fragen dazu hast, schreib mir gerne. Solltest du vom Fach sein und Interesse haben, dich intensiver mit diesem Thema zu beschäftigen, bieten wir einen Erfahrungsaustausch an. Dort treffen wir uns 2 bis 3 Mal im Jahr bei Industriepartnern und schauen uns die Produktion an und vernetzen uns mit denen, beziehungsweise einmal im Monat eine Videokonferenz, wo wir uns austauschen zu allen Themen im Bereich Nachhaltigkeit, Förderung, aber ganz besonders auch Materialwahl.
Dein Bauexperte mit Tobias Stahl. Alles, was du zum Thema Hausbau, Sanierung und Nachhaltigkeit wissen musst.